Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Die Kaufprämien für Elektroautos sollen deutlich angehoben und auch länger gezahlt werden. Das ist offenbar ein konkretes Ergebnis nach dem Spitzengespräch zur Zukunft der Mobilität am Abend im Kanzleramt. Einzelheiten erfahren wir gleich von unserer Korrespondentin in Berlin. Gar nicht voran geht es dagegen im Dauerstreit um die Grundrente. Wir berichten auch darüber und sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Später in der Sendung erfahren wir dann mehr über den Nachfolger von John Bercow im wichtigen Amt des Parlamentspräsidenten im Unterhaus in London und aus Washington, dass der Kongress dort damit begonnen hat, erste Ermittlungsergebnisse in der Ukraine-Affäre von Donald Trump zu veröffentlichen. Union und SPD haben es ja längst eingesehen. In den vergangenen Jahren haben sie es verschlafen, die Wende hin zu einer emissionsfreien Mobilität mit Nachdruck einzufordern und ein Regelwerk dafür auf den Weg zu bringen. Der Klimaschutz zwingt dazu, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ebenso. Und so setzt auch Angela Merkel jetzt auf Tempo. Im Kanzleramt lädt sie zu einem Autogipfel, um der Elektromobilität neuen Schub zu geben. Besonders im Blick an diesem Abend waren ein flächendeckendes Netz an Ladestationen und eine höhere finanzielle Förderung für Käufer von E-Autos. Katharina Hamburger hat das in unserem Hauptstadtstudio den Abend über verfolgt. Frau Hamburger, vor gut 3 Jahren wurde die Kaufprämie ja eingeführt. Die Kosten teilten sich Regierung und Industrie. Was soll jetzt anders werden?
Anders soll vor allem die Höhe dieser Prämie werden, denn die soll nochmal angehoben werden. Für rein elektrische Autos heißt es jetzt, die einen Listenpreis von unter 40.000 Euro haben, soll es 6.000 Euro statt wie bisher 4.000 Euro geben. Ist es ein Plug-in-Hybrid, dann 4.500 anstatt wie bisher 3.000 Euro. Wenn der Listenpreis über 40.000 Euro liegt, dann kriegt man für ein reines Elektroauto 5.000 Euro. Und was hier auch gerade nochmal nach dem Autogipfel im Kanzleramt gesagt worden ist, dass offenbar diese Deckelung bis zu einem Listenpreis von 60.000 Euro, dass da zumindest drüber geredet worden ist, dass man den auch anheben möchte auf 65.000 Euro. Also da ändert sich etwas und dann wird das Ganze natürlich dann auch ausgeweitet und verlängert. Also bis 2025 soll es diese Umweltprämie, also diese Kaufprämie geben. Und dann wollen sich die Autohersteller auch noch entsprechend daran beteiligen. Von VW gibt es da wohl schon eine feste Zusage, dass die auch wieder die Hälfte übernehmen wollen dieser Prämie.
Soweit also ein handfestes Ergebnis, wenn man so will, von diesem Abend im Kanzleramt. Nun sollte darüber ja auch über die Ladestationen gesprochen werden. Das Netz ist in Deutschland weiterhin erst rudimentär und lückenhaft. Das ist so etwas wie ein Bremsklotz auf dem Weg jedenfalls zum Ausbau der E-Mobilität. Welche Neuigkeiten gibt es da?
Dann hat man sich zumindest darauf verständigt, dass man ein Ziel in Angriff nimmt, nämlich bis ins Jahr 2022, also gar nicht mehr so lange hin, soll es 50.000 Ladepunkte insgesamt geben. Im Moment gibt es 21.100 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Das soll sich dann deutlich ändern. Also, dass es auch eine entsprechende Infrastruktur gibt, diese Elektroautos dann auch eben zu laden. Daran will sich auch die Autoindustrie beteiligen. Das hat VDA-Präsident Mattes jetzt nach dem Autogipfel gesagt. 15.000 dieser Ladepunkte sollen von der Autoindustrie kommen, also 15.000 von 50.000 Ladepunkte. Und die Bundesregierung will 3,5 Millionen Euro insgesamt in die Hand nehmen. Ein Teil davon, das hat zumindest Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, jetzt angedeutet, scheint dann eben von der Autoindustrie zu kommen, auch von den Netzbetreibern, also sozusagen von den Stromnetzbetreibern. Das heißt, die Bundesregierung trägt da nicht die volle Last, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur betrifft.
Mhm. Nun haben sich sehr viele Menschen, Wissenschaftler, Politiker, Gewerkschafter und Vertreter der Industrie getroffen. Können alle Beteiligten, kann die Kanzlerin zufrieden sein mit dem Verlauf des Abends?
Naja, man hat sich zumindest, heißt es, friedlich auf etwas geeinigt. So hat das Andreas Scheuer genannt. Man nannte es wichtige Ziele, die da beschlossen worden sind. Ich denke, es kommt jetzt auch nochmal drauf an, wie tatsächlich dann der ganz konkrete Fahrplan ist, was man davon ganz konkret dann wie umsetzt. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die es noch zu klären gibt, also was zum Beispiel Baurecht betrifft, das ist eine Frage. Auch zum Beispiel EU-einheitliche Regelungen für Bezahlungen, das will die Bundesregierung noch in Angriff nehmen. Das sind Dinge, die wohl auch noch wichtig sind. Aber schon mal, dass man sich jetzt auf Grundpfeiler geeinigt hat, dürfte in der Bundesregierung als Erfolg gesehen werden.
Live aus Berlin, die Kollegin Katharina Hamburger. Vielen Dank. Zweimal gab es schon den Plan einer Bundesregierung, die Renten von langjährigen Niedrigverdienern aufzubessern. Zweimal aber wurde am Ende daraus nichts. Der dritte Anlauf für eine Grundrente macht aus dieser sozialen Frage nun mehr und mehr eine Schicksalsfrage für die ganze Koalition. Dabei schien eine Lösung zuletzt greifbar. Einkommensprüfung durch die Finanzämter stand umfassender Bedürftigkeitsprüfung. Entscheiden sollte heute eigentlich der Koalitionsausschuss auf Bitten der Union, aber wurde die Spitzenrunde dazu auf kommenden Sonntag vertagt. Aus Berlin berichtet Frank Kappelan.
Norbert Röttgen hat offensichtlich die Nase voll vom Endlosstreit über die Grundrente. Wenn man feststellt, an einer Stelle geht es nicht weiter, meint der CDU-Außenpolitiker gegenüber der Bild-Zeitung, dann sollte man fragen, gibt es nicht eigentlich etwas anderes, etwas Wichtigeres? Für die Sozialdemokraten allerdings kann die Grundrente gar nicht wichtig genug sein. Ohne eine Einigung scheint ein Fortbestand der Koalition kaum denkbar. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verlangt ein Machtwort der Kanzlerin.
Wir wollen die Grundrente, die SPD ist da völlig klar. Der Diskussionsbedarf, der besteht auf Seiten der Union. Da gibt es unterschiedliche Stimmen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da ist für mich jetzt auch die Frage, wie stark jetzt Frau Kramp-Karrenbauer und Frau Merkel sich endlich mal in die Debatte einmischen, sich durchsetzen, mal den Kurs der Union bestimmen.
Im ZDF-Morgenmagazin spricht Klingbeil von einer Blockade in Teilen der Union. Innerhalb dieser Woche müsse der Koalitionspartner nun die Positionen abklären, damit der Koalitionsausschuss am kommenden Sonntag endlich einen Haken an das Thema machen könne. Streitpunkt ist seit Monaten die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Die wird von der SPD abgelehnt. Wer 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt habe, dürfe nicht um eine Grundrente betteln müssen. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann bleibt aber dabei, ehe der Staat Menschen mit zu geringer Rente unter die Arme greift, muss ihr Vermögen geprüft werden.
Fakt ist, wenn wir auf die Vermögensprüfung verzichten, ist das Tor offen auch für andere Transfersysteme, dass wir dort auch nicht mehr prüfen. Stichwort Hartz IV und vieles mehr, und das kann keiner wollen.
Das bekräftigt gegenüber Welt TV auch Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA. Er befürchtet, dass die Grundrente viel zu teuer wird. Zuletzt war von 2 Milliarden Euro die Rede, die das Projekt kosten würde. Die Union will daher den Kreis der Berechtigten deutlich eingrenzen. Entsprechendes fordert Kampeter in einem Brief an Fraktionschef Brinkhaus.
Ich finde, das Grundprinzip unseres sozialen Sicherungssystems, dass man guckt, wer hat Bedarf, wer braucht überhaupt etwas, dass man das so rasch aufgibt, um des Koalitionsfriedens willen, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist eben unfair.
SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs aber lässt das Kostenargument nicht gelten. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises lehnt die Bedürftigkeitsprüfung kategorisch ab, weil sie im Beitragssystem nichts zu suchen habe.
Die ist komplett artfremd und ich weiß auch nicht, warum die Union jetzt so darauf rumreitet. Ehrlicherweise, das kostet mal die Hälfte von dem, was die Mutterrente gekostet hat. Das hat die Union überhaupt gar nicht interessiert.
Einigkeit besteht zwischen Union und SPD lediglich darin, dass jeder, der mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, eine Rente erhalten soll, die 10% über der Grundsicherung liegt. Dass die Bedürftigkeitsprüfung allerdings im Koalitionsvertrag steht, ist für die Sozialdemokraten längst nicht mehr von Bedeutung. Im Dezember wird die neue Parteiführung auf dem Parteitag die berühmt-berüchtigte Halbzeitbilanz ziehen. Ohne ein für die SPD zufriedenstellendes Ergebnis bei der Grundrente dürfte sie wohl negativ ausfallen. Christdemokrat Linnemann plädiert dafür, in den nächsten Tagen über Grundsätzliches zu sprechen.
Ich wäre dafür, dass wir die ganze Große Koalition mal auf neue Füße stellen. Ich würde die Große Koalition nicht an dieser Frage platzen lassen, aber ich würde auch nicht meine Überzeugung über Bord werfen, nur aus Rücksicht eines Mitgliederentscheides bei der SPD. Das geht nicht. Wir brauchen starke Volksparteien und keine schwachen.
Ich rate zu Besonnenheit und Maßhalten, meint CSU-Chef Markus Söder. Die Koalition dürfe an dieser Frage nicht scheitern. Und im Übrigen hätte die Arbeitsgruppe mit Blick auf eine Vermögensprüfung sehr gute Arbeit geleistet.
Frank Kappelan berichtete. Andrea Römmele arbeitet als Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance in Berlin. Mit Blick auf den Dauerstreit über die Grundrente habe ich Sie vor dieser Sendung fragen können, ob sich die Koalition eine solche Hängepartie eigentlich leisten kann.
Eigentlich nicht. Also diese Hängepartie schaukelt sich ja immer weiter nach oben. Und wir haben auf der einen Seite natürlich den inhaltlichen Streit über die Grundrente, der jetzt natürlich auch noch weiter entfacht wird. Wir haben aber auch in beiden Parteien Führungskrisen. Wir haben die große Frage, ob die SPD nach der Wahl ihres neuen Vorsitzenden-Duos überhaupt für ein Weiterführen der Großen Koalition steht. Also wir haben hier ganz vielfältige Faktoren, die die Große Koalition einfach in eine massive Schieflage geraten lässt.
Ist das auch die Antwort auf die Frage, warum sich die Koalition diese Hängepartie leistet, wissend mutmaßlich, dass sie sich eigentlich so etwas nicht leisten kann?
Na, auf der einen Seite ist ja so, dass die SPD nach der Wahl 2017 ja erstmal nicht in eine erneute Große Koalition hineingehen wollte, sich dann aber auch aus Gründen der Staatsräson, letztendlich auch aus einem Verantwortungsgefühl heraus, sich dann in eine erneute Große Koalition gebracht hat. Auch, wir erinnern uns ja auch alle daran, auf Drängen des Bundespräsidenten. Jetzt scheint aber von dieser Verantwortung kaum mehr etwas übrig geblieben zu sein, sondern die Parteien in der Großen Koalition sind von Angst getrieben um ihre eigenen Umfragewerte, um ihr Bild, das sie nach außen abgeben. Und das kann so nicht mehr lange weitergehen.
Nun haben wir erlebt, dass die beiden Seiten da verhandelt haben sehr lange und dass sozusagen auf der inhaltlichen Ebene, Sie haben es ja angesprochen, ein Kompromiss eigentlich in greifbare Nähe gerückt wurde. Was hat sich seither verändert, dass die SPD mit sich hadert und die sich die ganze Zeit fragt, ob sie weiter in dieser Koalition bleiben kann? Das wussten wir ja schon. Ist jetzt die entscheidende Veränderung in den letzten Tagen gewissermaßen und möglicherweise seit Thüringen, dass das Gleiche jetzt auch die CDU erwischt hat, die offene Führungsfrage und eine gewisse Orientierungslosigkeit?
Ja, natürlich ist es so, dass die CDU jetzt auch sozialdemokratische Tendenzen aufweist, die Orientierungslosigkeit, was die Führungsfrage anbelangt. Man hat sich nach Thüringen natürlich auch gefragt, was sagt die Kanzlerin dazu? Wir haben bisher wenig bis gar nichts von ihr gehört. Und die Frage der Grundrente ist natürlich für die Koalition letztendlich die Frage, an der sich entlädt, ob man weitermachen möchte oder nicht. Letztendlich wird hier die Sollbruchstelle eingezogen, an der die Koalition platzen kann. Wie wir ja heute gehört haben, von Herrn Söder auch gehört haben, scheint es ja so zu sein, dass man sich angenähert hat, dass man sich in der Sache vielleicht einig sein könnte oder eine Einigkeit erzielen könnte. Aber es geht hier schon lange nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, mit diesem Thema Grundrente, ein sehr symbolträchtiges Thema, vor allem für die SPD, letztendlich eine Sollbruchstelle zu haben.
Und für die SPD heißt das zunächst einmal klipp und klar, scheitert die Einigung über die Grundrente, ist die SPD raus aus der Koalition.
So sieht es aus, auf jeden Fall.
Und auf der anderen Seite, bei der CDU, wo man ja jetzt auf einmal den Eindruck hat, nachdem, wie ich gesagt habe, eine Einigung schon in greifbarer Nähe schien, melden sich jetzt wieder, jetzt mal so sagen, die Fundamentalisten zu Wort, die auf das Prinzip beharren, da geht es ja immer um diese Bedürftigkeitsprüfung, das müssen wir gar nicht weiter ausweisen, aber die jetzt sagen, nein, wir müssen da klare Kante zeigen und können der SPD nicht einen weiteren Schritt entgegenkommen.
Ja, und da zeigt sich eben auch, dass es in der CDU jetzt unterschiedliche Strömungen gibt, dass letztendlich die Führungsfrage hier auch an diesem Thema mehr oder weniger offen gestellt wird. Und man darf gespannt sein auf den Parteitag in Leipzig Ende des Monats, wen wir dann letztendlich an der Spitze der CDU haben werden.
Sie haben ja selbst erwähnt, dass man eigentlich in dieser Sache jedenfalls kaum etwas bis nichts von der Kanzlerin gehört hat, von Angela Merkel. Kann oder will sie keinen Einfluss auf diesen Streit nehmen und kann oder will sie ihn nicht beenden?
Ich glaube, wir sehen in der vierten Legislaturperiode von Angela Merkel etwas, was wir auch am Ende von anderen ganz langen Kanzlerschaften erlebt haben. Ob das jetzt Adenauer war, ob das Helmut Kohl war, jetzt eben auch Angela Merkel. Das sind auf der einen Seite Abnutzungserscheinungen, die auch ganz normal sind nach einem so langen Regierungsprozess, nach einer so langen Zeit. Und letztendlich hat die Kanzlerin auch für sich andere Bühnen, ob das jetzt Europa ist, ob das außenpolitische Such in Indien ist, innerparteiliche Querelen interessieren sie nicht mehr so sehr, jetzt wo sie auch den Partei- Vorsitz abgegeben hat. Ich glaube, in diesem Kontext ist das zu sehen.
Und sie kann oder will dann ihre Richtungskompetenz in dieser Hinsicht nicht mehr nutzen, wissend um die möglichen Kosten, sollte die Koalition daran nun platzen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich ganz davon lossagt, dass sie sich ganz davon löst. Aber wir wissen auch von Frau Merkel, dass sie sehr häufig erst am Ende eines solchen Prozesses hineingeht. Ob es dann letztendlich zu spät sein wird, das wird sich noch zeigen.
Und sollte es zu spät sein, das zum Schluss vielleicht, wer hat inzwischen eigentlich mehr Grund, sich vor Neuwahlen zu fürchten? Von der SPD wissen wir das, ein schlechtes Ergebnis ist sozusagen schon eingepreist in den Überlegungen. Aber was ist mit der CDU, mit all der ungeklärten Führungsfrage und einer möglichen K-Frage, die dann ja auch noch auf die Partei zukäme?
Ich denke, der CDU wird es momentan genauso gehen. Sie sieht die momentanen Umfragewerte, dass sie sich auf der einen Seite Neuwahlen nicht unbedingt wünscht. Auf der anderen Seite kann man sich auch nicht vorstellen, dass es noch knapp 2 Jahre so weitergehen soll. Also es wird nach den Parteitagen auf jeden Fall eine klare Zäsur geben müssen. Egal, ob es mit der Großen Koalition weitergeht oder ob die wirklich ganz große Zäsur dann Neuwahlen sind.
Die Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Frau Römmele.
Sehr gerne.
23 Uhr und 26 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Reicht aus, was die Bundesregierung im Kampf gegen Hetze und Hasskriminalität tun will? Gerade erst hat das Kabinett eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die vor allem auf die sogenannten sozialen Netzwerke zielen. Dazu gehört eine Meldepflicht für Plattformen und für Provider. Am Wochenende aber wurde bekannt, dass mit Cem Özdemir und Claudia Roth 2 weitere Spitzenpolitiker der Grünen Morddrohungen erhalten haben. Und die beiden sind beileibe nicht die einzigen Politiker. Und so gibt es in Berlin einige, die finden, dass noch viel mehr getan werden sollte. Dazu Gudula Geuter.
Nach erneuten Morddrohungen hat die Bundesregierung jegliche Bedrohung und Gewalt gegen Politiker verurteilt.
Wir können und werden diese Angriffe gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht hinnehmen.
So die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Sie verwies auf die Mittel des Rechtsstaats, auf geplante Rechtsverschärfungen durch den 9-Punkte-Plan, den das Bundeskabinett in der vergangenen Woche beschlossen hat, und die darin angelegten Präventionsmaßnahmen. Die grünen Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth hatten, wie am Wochenende bekannt wurde, Morddrohungen der rechtsextremistischen Gruppierung Atomwaffendivision Deutschland zugeschickt bekommen. Die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgten deren Aktivitäten sehr genau, betonte Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Im Sommer vergangenen Jahres habe man erste Hinweise bekommen.
Nach öffentlich zugänglichen Informationen handelt sich bei der AWD, Atomwaffendivision, ursprünglich um eine etwa 2015, 2016 in den USA gegründete rechtsextremistische Gruppierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Mitglieder zur Ausübung von Gewalt- und Tötungsdelikten zu rekrutieren. Bis zum heutigen Tag soll die Gruppe für 5 Morde in den USA verantwortlich sein. Die Anzahl der Mitglieder liegt dort vermutlich im mittleren zweistelligen Bereich. Zur AWD in Deutschland liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Aktivitäten der Gruppe gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.
Jenseits der 9 in der vergangenen Woche vereinbarten Maßnahmen prüft die Bundesregierung weitere Verschärfungen. Bereits am Wochenende hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im Interview mit dem Deutschlandfunk angekündigt, zu prüfen, ob auch Beleidigungen unter die neue Pflicht von sozialen Netzwerken fallen können, Strafrechtsverstöße ans Bundeskriminalamt zu melden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann fordert gegenüber dem Sender NTV konsequente Ahndung von Straftaten.
Jemand mit Mord zu bedrohen, dadurch ist auch der öffentliche Friede gefährdet, kann als solches schon auf jeden Fall mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Das muss dann auch konsequent angewandt werden.
Bei Drohung mit weniger schweren Verbrechen droht dem Täter eine Geldstrafe oder bis zu 1 Jahr Haft. Auch hier prüft das Bundesjustizministerium eine Verschärfung. Dessen Sprecherin Stefanie Krüger betonte, dazu habe die Justizministerkonferenz schon im Juni aufgefordert. Untersucht werde nun,
wie Bedrohungen strafrechtlich klar und effektiv verfolgt werden können. Dazu hatten wir die Länder beteiligt und deren Erfahrungswerte gebeten. Diese Rückmeldungen gehen derzeit bei uns ein. Wir werten sie aus.
Ende des Monats könnte danach ein Vorschlag für eine weitere Strafrechtsverschärfung folgen. Unterdessen warnt der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle vor anderen Rechtsverschärfungen. Nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer soll das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Kompetenzen bekommen, darunter die zur Online-Durchsuchung und zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Eine absolute Sicherheit könne es nicht geben, sagte Kuhle im Sender NTV.
Und deswegen darf jetzt die Zeit nach Halle auch nicht genutzt werden, um neue Überwachungsmaßnahmen durch den Deutschen Bundestag zu peitschen, wie es CDU und CSU vorhaben und die SPD es offenbar mitmachen will. Man hätte gar nicht gewusst, gegen wen man eine Telekommunikationsüberwachung anordnen muss im Bereich von Halle.
Kernelement des vom Bundeskabinett beschlossenen 9-Punkte-Plans ist es, soziale Netzwerke zur Anzeige schwerer Straftaten, darunter Morddrohungen und Volksverhetzung, ans Bundeskriminalamt zu verpflichten. Der Deutsche Richterbund mahnt hierfür mehr Personal, vor allem in den Staatsanwaltschaften, an. Sonst werde die Meldepflicht wenig bewirken.
Der Bericht aus unserem Hauptstadtstudio von Gudula Geuter. Wie in allen Bereichen bringt die Digitalisierung auch im Gesundheitswesen Chancen mit sich, aber eben auch Gefahren. Mit seinem Gesetzentwurf betont Gesundheitsminister Jens Spahn gerade die Chancen. Behörden, Forschungseinrichtungen oder Universitätskliniken sollen künftig schneller und besser Zugriff auf viele Behandlungsdaten von Patienten bekommen und damit die Versorgung verbessern. Kritiker dagegen betonen gerade die Gefahren. Sie fordern besseren Datenschutz und auch eine Möglichkeit für Patienten, der Weitergabe solch sensibler Daten zu widersprechen. Einzelheiten dazu im Bericht von Johannes Kuhn.
Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn. Doch einmal mehr ist es eine Datenschutzfrage, die nun die Gemüter erhitzt.
Wir halten dieses Vorgehen so unter der Hand mal eben für einen weitreichenden Schritt, der nicht diskutiert worden ist.
Das kritisierte am Morgen im Deutschlandfunk Marie Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Konkret geht es darum, der Spitzenverband Bund Krankenkassen GKV wird künftig zur zentralen Datensammelstelle. Die gesetzlichen Kassen müssen ihm Daten der insgesamt 73 Millionen Versicherten übermitteln. Forschungseinrichtungen können dann beantragen, zu diesem Datenberg Zugang zu erhalten. Allerdings in einem Format, das den einzelnen Patienten zunächst nicht identifizierbar machen soll. Bei den gesammelten Informationen handelt es sich um die sogenannten Sozialdaten, die Krankenkassen bereits heute erfassen, also Informationen wie Alter, Adresse und erbrachte Leistungen. Erwin Böttinger, Leiter des Digital Health Centers am Hasso-Plattner-Institut, verteidigt die Pläne Spahns.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier jetzt wieder aus politischem Interesse das ewige deutsche Totschlagargument Datenschutz hervorgehoben wird. Wir haben ja in Deutschland schon lange Nutzung eben dieser Sozialdaten, also der Daten, die gesammelt werden im Sinne der ärztlichen Behandlung und anderen, die bei den Kassen liegen, auch bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Das geht hier nur um einen nächsten konsequenten Schritt, diese Datensilos zu öffnen.
Böttinger verweist auf ähnliche Projekte in Ländern wie Japan, aber auch EU-Nationen wie Finnland und Estland. Mithilfe großer Datensätze aus der täglichen Gesundheitsversorgung lassen sich Behandlungsmethoden entwickeln oder auf ihre Wirkung analysieren. Auch Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, sieht in der Sozialdatenanalyse große Chancen. Allerdings müsse sie technisch sicher sein.
Das, was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass das irgendwo reidentifizierbar ist und dass man herauskriegen kann, von wem die Daten stammen. Denn für den Patienten ist es ja wichtig. Und viele Patienten sagen das ja auch. Natürlich kann mit meinen Daten geforscht werden, aber ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo bekannt werden.
Die Gefahr der Reidentifizierung sehen nicht nur FDP und Grüne, sondern auch Datenschützer und der Bundesrat. In der Praxis soll eine neue Einrichtung des Bundes, das Forschungsdatenzentrum, eine Risikobewertung der einzelnen Datenanalyseprojekte vornehmen und den Zugang ablehnen, wenn einzelne Patienten identifiziert werden könnten. Die Identifizierbarkeit völlig auszuschließen sei allerdings schwierig, sagt Dominik Schröder, der an der Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema Datensicherheit und Verschlüsselung forscht.
Es ist aus wissenschaftlicher Sicht nach wie vor vollkommen unklar, was gute Verfahren sind. Es gibt verschiedene Ansätze, dies zu tun, aber viele von denen werden auch relativ leicht ausgehebelt. Die Schwierigkeit ist, die Schnittpunkte oder die Datenpunkte, die man braucht, um einen eindeutig zu identifizieren, sind viel geringer, als man das eigentlich denkt.
Bislang konnten Patienten der Weitergabe ihrer Sozialdaten nicht widersprechen, weil sie zur Abrechnung notwendig sind. Ob sich dies bei der anstehenden digitalen Großverarbeitung ändern würde, entscheidet das Gesundheitsministerium 2020 in einer Verordnung.
Digitale Vorsorge. Was wird aus den Patientendaten? Johannes Kuhn berichtete für uns aus Berlin. Im Kabinett verabschieden lassen will Gesundheitsminister Jens Spahn bald auch ein weiteres Vorhaben, ein Verbot sogenannter Konversionstherapien für Homosexuelle. Einzelheiten dazu von Nadine Bader.
Es klingt wie aus einer anderen Zeit, Therapien oder Praktiken, die homosexuelle Menschen von ihrer sexuellen Orientierung abbringen sollen. Zum Beispiel durch Gespräche, Lichttherapie und Elektroschockbehandlung. Bundesgesundheitsminister Spahn will solchen sogenannten Konversionstherapien nun einen Riegel vorschieben. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach sollen solche vermeintlichen Therapien bei Minderjährigen verboten werden. Ausnahmen soll es bei 16- bis 18-Jährigen geben, aber nur dann, wenn der Behandler nachweisen kann, dass die behandelte Person die Risiken der angeblichen Therapie versteht. Unabhängig vom Alter sollen die umstrittenen Konversionstherapien verboten werden, wenn die behandelte Person dazu gezwungen oder durch Drohung zur Einwilligung genötigt wird. Bei Verstößen sieht der Gesetzentwurf Bußgelder von bis zu 30.000 Euro vor. Wenn es sich um besonders schutzbedürftige Personen handelt, also Minderjährige, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland immer noch an etwa 1.000 Menschen pro Jahr solche umstrittenen Konversionstherapien angewendet werden.
Informationen von Nadine Bader. 23:36 Uhr. Jetzt weitere Themen an diesem Montag im Überblick. Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war Georg Elser einer der herausragenden Vertreter des Widerstands gegen das NS-Regime. In Elsers Geburtsort Hermeringen bei Ulm hat Steinmeier heute ein Denkmal eingeweiht. Einzelheiten von Timo Staudacher.
Aufrecht, einsam und mutig, so beschrieb Steinmeier heute den gebürtigen Hermeringer Elser. Als einen der Großen der Geschichte des 20. Jahrhunderts und als einen, dem das Land Dank, Respekt und Anerkennung schuldig ist. Das Denkmal selbst ragt fast 2,5 Meter in die Höhe vor dem Hermeringer Rathaus. Eine große Betonplatte, die das NS-Regime symbolisiert, eine kleinere aus Holz dahinter, sie steht für den Schreiner Elser. Eine Gruppe aus Hermeringer Bürgern hatte die Idee zu dem Denkmal vor rund 5 Jahren. Der Entwurf stammt von einer Friedrichshafener Studentin der Ulmer Hochschule für Kommunikation und Gestaltung. Elser hatte vor fast genau 80 Jahren versucht, Adolf Hitler in München mit einer Bombe zu töten. Er wurde später verhaftet und im KZ Dachau von den Nazis ermordet.
Passagiere der Lufthansa müssen zum Ende dieser Woche wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Deren Gewerkschaft UFO hat zu einem 48-Stunden-Ausstand am Donnerstag und am Freitag aufgerufen. Dazu Roman Warschauer.
Damit weitet die Gewerkschaft nach dem Ende der Urabstimmung in der vergangenen Woche den Arbeitskampf im Lufthansa-Konzern aus. Zudem seien kurzfristige Streikankündigungen etwa bei den deutschen Tochterfluggesellschaften jederzeit möglich, heißt es von UFO. Die Lufthansa kritisiert die Streiks. Ein Sprecher sagte, man prüfe rechtliche Schritte, um den Streik noch zu verhindern. Zudem werde an einem Sonderflugplan für die beiden Tage gearbeitet. Außerdem bestätigt die Lufthansa, dass man ab Mitte Februar zu Tarifverhandlungen bereit sei. Vorher seien jederzeit Sondierungsgespräche möglich. Bisher hatte die Lufthansa jegliche Verhandlungen mit UFO abgelehnt. Die Gewerkschaft wiederum betonte, mögliche Verhandlungen ab Mitte Februar seien zu spät. Es müssten jetzt offene Fragen geklärt werden. Zudem befürchtet die Gewerkschaft, dass in der Zwischenzeit Gespräche zwischen der Lufthansa und der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi fortgeführt werden könnten.
In New York wollen Staatsanwälte für Ermittlungen die Steuerunterlagen von Donald Trump einsehen. Und das dürfen sie, das entschied heute ein Berufungsgericht. Trumps Anwälte wollen dagegen aber sofort juristisch vorgehen. Antje Passenheim.
Dabei geht es in diesem Fall weniger um Trumps Steuerzahlungen. Es geht vielmehr um die Frage, hat der Präsident Schweigegeld an 2 Frauen gezahlt, die behaupten, dass sie Affären mit ihm hatten? Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Model Karen McDougal. Das Geschworenengericht, das sich damit beschäftigt, erhofft sich Aufschluss durch Trumps Steuerunterlagen. Heikel wäre es besonders, wenn das mutmaßlich geflossene Schweigegeld aus Wahlkampftöpfen kommen würde. Die Anwälte des Präsidenten haben schon einmal versucht zu erreichen, dass Trumps Buchhalter seine Unterlagen nicht herausrücken müssen. Sie argumentieren, der Präsident unterliege bis zum Ende seiner Amtszeit der Immunität, es dürfe also nicht gegen ihn ermittelt werden. Der Manhattaner Staatsanwalt Cyrus Vance hingegen drängt auf die Herausgabe der Unterlagen. Sein Team ist der Ansicht, Trump steht nicht über dem Gesetz. Der Staatsanwalt hat zunächst Recht bekommen. Aller Voraussicht nach wird der Rechtsstreit über Trumps Steuerunterlagen aber auch nach diesem Urteil noch weitergehen.
Schon jetzt verstößt der Iran gegen das Atomabkommen. Jetzt geht Teheran noch einen Schritt weiter, wie Karin Senz berichtet.
Der Chef der Atomenergiebehörde in Teheran, Salehi, erklärte im iranischen Fernsehen, man starte eine Reihe neuer und schnellerer Zentrifugen und produziere jetzt täglich 5 Kilo angereichertes Uran. Das ist 10-mal mehr als vor 2 Monaten. Damit demonstriere sein Land seine Fähigkeiten und seine Entschlossenheit zu Saleh. Der Iran hat seit dem Frühjahr stufenweise Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 ausgesetzt. Er will damit Druck auf die verbliebenen Partner des Abkommens machen, darunter auch Deutschland. Sie sollen ihm gegen die US-Sanktionen helfen. Durch schnellere Zentrifugen verkürzte Iran nach Ansicht von Experten die Zeit, in der er atomwaffenfähiges Material herstellen könnte. Allerdings beteuert Teheran, keine Atomwaffen bauen zu wollen. Die USA waren vor anderthalb Jahren aus dem internationalen Abkommen ausgestiegen und hatten schrittweise Sanktionen verhängt. Seitdem steigen die Spannungen zwischen Washington und Teheran, aber auch insgesamt in der Region.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten in den USA treibt die Hoffnung auf ein zumindest Teilabkommen mit China im Handelsstreit den Dow Jones. Er gewinnt 0,4% und steht bei 27.462 Zählern. In Frankfurt am Main überspringt der DAX zum ersten Mal seit fast anderthalb Jahren wieder die Marke von 13.000 Punkten. Mehr dazu von Sebastian Schreiber.
Es war ein Wochenstart nach Maß für den deutschen Aktienindex. So hoch wie heute ist das Börsenbarometer in diesem Jahr noch nicht geklettert. Der DAX legte 175 Punkte zu und notierte zum Handelsschluss bei 13.136 Zählern, ein Plus von 1,35%. Damit hat der DAX die Marke von 13.000 Punkten zum ersten Mal seit fast anderthalb Jahren wieder geknackt. Die Liste der Gewinner im DAX ist heute dementsprechend lang, allen voran sind es die Autowerte. Papiere des Zulieferers Continental etwa legen fast 4% an Wert zu, BMW und Volkswagen notieren etwa 3% im Plus. Für die kriselnde Autobranche ist das ein willkommener Aufschwung. Rückenwind kommt aus den USA. Handelsminister Wilbur Ross stellte in Aussicht, auf die angedrohten Strafzölle auf Importautos doch noch zu verzichten. Auch im MDAX der mittelgroßen Unternehmen ist die Stimmung prächtig. Das Barometer legte knapp 1,4% zu. Klarer Tagesgewinner im MDAX ist das Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers. Der Konzern aus Erlangen hat seine Jahresbilanz vorgelegt und weist darin ein ordentliches Plus bei Umsatz und Gewinn aus. Auch wenn das Geschäft mit Labordiagnostik schwächer lief als erwartet. Papiere von Siemens Healthineers legen im MDAX fast 10% zu.
Sebastian Schreiber mit der Entwicklung an den Finanzmärkten. Heute 23 Uhr und 42 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Auf den Tag genau 8 Jahre, nachdem die NSU-Terrorgruppe aufgeflogen ist, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute einen Gedenkort für die 10 Opfer besucht, und zwar im sächsischen Zwickau. Dort hatten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zuletzt gelebt. Dort waren die Leichen von Böhnhardt und Mundlos gefunden worden. Ein erster Gedenkbaum in Erinnerung an das erste NSU-Opfer Enver Şimşek war Anfang Oktober, nur wenige Wochen nach seiner Pflanzung, abgesägt worden. Nun wurden 10 weitere Gedenkbäume gepflanzt. Sie sollen nachts angestrahlt werden, um sie zu schützen. Mehr über den Besuch der Bundeskanzlerin im Bericht von Gerd Friedrich.
Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei den Gedenkort abgeriegelt. Kein Zutritt etwa 200 Meter um die 10 Bäume und Gedenkplatten herum. Trotzdem, wenn auch leise, war eine Gruppe zu hören, wie sie unter anderem »Merkel muss weg« skandierte. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ging in seinem Statement darauf ein. Während an einem Ort Menschen die Ehre erwiesen wird, die unschuldig umgebracht wurden, demonstrieren andere dagegen. Daran merke man deren Zeitgeist und deren Haltung. Wichtig war ihm, über die Opfer zu reden.
Und es ist eben so, dass man eine Linie ziehen kann von diesen NSU-Morden über Oslo, Christchurch oder jetzt zum Schluss Halle. Alles unschuldige Menschen. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung, sondern es gibt nur einen Zusammenhang, und das ist diese furchtbare, rassistische, menschenverachtende Ideologie, der wir alle miteinander gemeinsam entgegentreten.
Die Kanzlerin sprach einige Minuten mit Zwickauern, hielt inne und legte eine Rose nieder. Damit wolle sie ausdrücken, dass die Bundesregierung alles tun werde, damit sich solche Dinge nicht wiederholen.
Wir als Politiker müssen als Staat erst einmal dafür Sorge tragen. Ich bedanke mich auch bei der Polizei, die hier im ständigen Einsatz ist und für den demokratischen Rechtsstaat eintritt. Aber wir brauchen auch mutige Menschen, und deshalb ist es so schön, dass junge Menschen auch heute mit dabei sind und sagen, wir wollen mit dafür sorgen, dass so etwas in Deutschland sich nicht wiederholt.
Die jungen Menschen, die mit eingeladen waren, das waren Schüler des Zwickauer Peter-Breuer-Gymnasiums. Sie und viele Mitschüler hatten vor 4 Wochen reagiert, als der erste Gedenkbaum für ein NSU-Opfer abgesägt worden war. In ihrer Mittagspause hatten sie dort eine Gedenkminute eingelegt. Dem folgten weitere Veranstaltungen von Bürgern als Protest gegen die Schändung und als Zeichen, dass sie dieses dunkle Kapitel nicht unter den Teppich kehren lassen wollen. Auf einem Spendenkonto wurden rund 14.000 Euro gesammelt, um 10 große Bäume für die NSU-Opfer zu pflanzen. 10 Gedenkplatten nennen ihren Namen. Sie, die Schüler, hoffen, dass es nicht bei den Bäumen bleibe, sagte Jakob Springfeld vom Breuer-Gymnasium. Er hatte das letzte Wort.
Sondern wir würden auch aktiv die Idee begrüßen, dass es in Zwickau vielleicht ein NSU-Bildungs- und Dokumentationszentrum gäbe und dass eben auch Schüler aktiv diskutieren über diese Themen, damit Zwickau eben nicht nur zeigt, dass wir ein Nazi-Problem haben, sondern dass wir eben auch für ein buntes Zwickau einstehen, dauerhaft.
An dieser Dokumentation wird bereits gearbeitet, von einer Geschichtswerkstatt, in der sich vor allem Schüler mit dem NSU beschäftigen.
Ein Bericht von Gerd Friedrich. Die Rechte der Abgeordneten im britischen Unterhaus gegen eine zunehmend machtbewusste Regierung in Downing Street No. 10 zu verteidigen, auch darin hat John Bercow seine Mission gesehen als Speaker of the House of Commons in London. Nach 10 Jahren hatte der Konservative das Amt des Parlamentspräsidenten vergangene Woche niedergelegt. Jetzt steht fest, wer sein Nachfolger wird. Im 4. Wahlgang hat der Labour-Abgeordnete Lindsay Hoyle das Rennen für sich entschieden und damit der bisherige Stellvertreter. Friedbert Meurer hat für uns den Tag im Londoner Unterhaus beobachtet.
Sir Lindsay Hoyle takes the chair of this house as Speaker.
Es war gegen 9:30 am Abend, als der neue Speaker Platz an der Stirnseite des Unterhauses nahm. Lindsay Hoyle, 62 Jahre alt, aus Nordengland, wurde von den Abgeordneten parteiübergreifend gefeiert. Es war schon ein ungewohntes Bild in einem Parlament, dessen Lager sich in den letzten Jahren sich ansonsten immer wieder erbittert bekriegt haben. Lindsay Hoyle versprach denn auch mit seinem Amtsantritt eines. Er will den angeschlagenen Ruf des ältesten Parlaments der Welt wiederherstellen.
I hope this house will be once a great respected house, not just in here, but across the world. But once again!
Ich hoffe, dass dieses Haus wieder respektiert werden wird. Nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt. Hoyle, ein Labour-Politiker und jahrelanger stellvertretender Speaker des Unterhauses, will andere Akzente setzen als sein Vorgänger John Bercow. Im Parlament sollen wieder versöhnlichere Töne vorherrschen, eine bessere Debattenkultur.
As I promised, I will be neutral.
Ich verspreche, dass ich überparteilich und transparent sein werde. Dafür können wir alle mehr tun. Dieses Haus wird sich verändern, und zwar zum Besseren hin. Gerade die weiblichen Abgeordneten im Unterhaus verweisen seit langem darauf, wie vergiftet und unerträglich die Auseinandersetzungen über den Brexit geworden sind. Jo Swinson von den Liberaldemokraten appellierte daher an den neuen Speaker, ein Zeichen zu setzen.
You take the chair at a time of great challenge for our democracy.
Sie treten ihr Amt zu einer Zeit der großen Herausforderungen für unsere Demokratie an. Die Sicherheit der Abgeordneten wird immer drängender. Es geht auch darum, eine Kultur des Mobbings und der Belästigungen auszumerzen. Das ist sehr wichtig. Mit dem Abgang John Bercows sind also durchaus Hoffnungen verbunden. In vielen Reden schwang mit, dass Bercow einigen Abgeordneten zu dominant war. Premierminister Boris Johnson spielte darauf in seiner kurzen Rede an.
The kindliness of the speaker is absolutely critical to our confidence and the way.
Für das Selbstvertrauen der Abgeordneten ist es schon wichtig, wenn sich der Speaker freundlich verhält. Wie sehr wir auch verschiedener Meinung sind. Wir wollen unsere Ziele über die Debatte erreichen, unter der Aufsicht eines überparteilichen Speakers.
Invigilated by an impartial Speaker.
Oppositionsführer Jeremy Corbyn blieb es da vorbehalten, daran zu erinnern, wie wichtig John Bercow gewesen sei, um die Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung zu verteidigen, gerade in Zeiten des historischen Streits um den Brexit.
It is about the power of Parliament.
Es geht um die Macht des Parlaments, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich weiß, dass Sie für dieses Prinzip einstehen werden.
I know that you will stand up for that principle.
Morgen ist schon gleich der vorerst letzte Arbeitstag für den neuen Speaker Lindsay Hoyle. Dann löst sich das Parlament bis zur Neuwahl am 12. Dezember auf. Vermutlich wird Hoyle dann gleich am ersten Tag vom neuen Parlament ohne Abstimmung wieder im Amt bestätigt. Dann wird sich zeigen, wie schwierig das neue Amt für ihn werden wird.
Aus London berichtete Friedbert Meurer. Vehement haben sich die Republikaner im Kongress in Washington dagegen gesträubt, die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump auf eine neue Stufe zu heben. Ihren Beschluss für das weitere Verfahren aber haben die Demokraten im Parlament mit ihrer Mehrheit durchgesetzt. Und so wird jetzt Stück für Stück öffentlich verhandelt, was bisher vor allem hinter verschlossenen Türen untersucht wurde, die Ukraine-Affäre. Den Anfang machen erste Vernehmungsprotokolle, wie aus Washington Thilo Kössler berichtet.
Eine US-Botschafterin, die sich bedroht fühlt und abgesetzt wird. Ein US-Außenminister, der nichts für sie tut und ihr keinerlei Schutz vor einer Intrige bietet. Und ein US-Präsident, der als Strippenzieher einer Affäre dasteht, die immer dubioser wird und der überdies nichts unversucht lässt, die ganze Affäre zu vertuschen. Das ist das Szenario, das sich nach der Veröffentlichung der ersten Vernehmungsprotokolle in der Ukraine-Affäre offenbart. Demnach sagte die abgesetzte US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, hinter verschlossenen Türen aus, sie sei von Donald Trump in dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mehrfach genannt und als Problemfall verortet worden. Anschließend hätten ukrainische Beamte sie vor den Machenschaften von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani gewarnt. Das habe ihr Angst gemacht. Tatsächlich wurde Botschafterin Yovanovitch Hals über Kopf aus Kiew abberufen und erscheint jetzt als Opfer einer Intrige im Auftrag des Präsidenten. Trumps Anwalt Giuliani soll an allen offiziellen Stellen vorbei geheime Kanäle zur ukrainischen Führung geschaffen haben und von ihr belastendes Material über den potenziellen Gegenkandidaten Donald Trumps im Wahlkampf über Joe Biden zu erhalten. Das sei eine Gefährdung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten gewesen und habe den Interessen der amerikanischen Außenpolitik geschadet, sagte Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus.
Is one of the first witnesses to this irregular back channel that the president established with Rudy Giuliani and the damage that it was doing to America's national security and foreign policy interests.
Der Aussage von Michael McKinley, einem ehemaligen Berater von US-Außenminister Mike Pompeo, ist zu entnehmen, dass sein Chef sich wegduckte, als er um Hilfe für Yovanovitch bat. McKinley sei zurückgetreten, als er erkannte, dass der US-Präsident US-Diplomaten für Wahlkampfzwecke einspannen wollte. Auch Adam Schiff ist der Überzeugung, dass der Apparat des Außenministeriums mit Hilfe Mike Pompeos für Wahlkampfzwecke Donald Trumps eingesetzt wurde.
The apparatus of the State Department itself was being used to seek political information for a political purpose.
Den belastenden Aussagen der beiden Zeugen sollen am Dienstag weitere folgen. Damit gehen die Untersuchungsausschüsse unter Leitung der Demokraten jetzt dazu über, die Vernehmungen öffentlich zu machen und den politischen Druck im Vorfeld des Amtsenthebungsverfahrens zu erhöhen. Donald Trump bleibt bei seiner Strategie, jegliches Fehlverhalten abzustreiten. Nach Recherchen der Washington Post hat der Präsident allen Mitarbeitern des Weißen Hauses untersagt, sich vom Kongress befragen zu lassen. Vier Zeugen, die am Montag vernommen werden sollten, blieben den Sitzungen fern und wurden jetzt per Strafandrohung aufgefordert, in den nächsten Tagen vor den Ausschüssen zu erscheinen. Der Präsident werde in vier weiteren Fällen mit dem Vorwurf konfrontiert, die Justiz behindert zu haben, erklärte Adam Schiff. Donald Trump stellte sich dem Verfassungsauftrag des Kongresses in den Weg, seine Kontrollrechte und Pflichten gegenüber der Exekutive wahrzunehmen.
We have four additional subpoenas to add to the list of a potential charge involving the President of the United States and his obstruction of our constitutional duties.
Die Demokraten wollten sich noch nicht zum genauen Zeitplan bis zur offiziellen Eröffnung des Impeachment-Verfahrens äußern. Dem Vernehmen nach wollen sie aber bis Ende des Jahres die Vorermittlungen abgeschlossen haben. Die Republikaner haben bisher noch nicht inhaltlich zu den Vorwürfen gegen Donald Trump Stellung genommen. Sie konzentrieren sich ganz auf ihre Kritik an dem Verfahren.
Berichtet aus Washington Thilo Kössler. Und was uns noch fehlt in dieser Ausgabe im Journal vor Mitternacht ist die Presseschau. Und dazu ist jetzt Caroline Born im Studio. Hallo.
Der Streit um die Grundrente wird immer mehr zu einer Grundsatzfrage für die Zukunft der Großen Koalition. Dazu heißt es in der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg, wer jetzt nicht koalitionsverdrossen wird, muss ein sehr dickes Fell haben. Der Bremer Weser-Kurier schreibt zum Zustand der Großen Koalition, CDU und SPD haben ihren Vorrat an gemeinsamen Zielen aufgebraucht. Die Grundrente hätte dazu zählen sollen, doch sie wird jetzt zur Sollbruchstelle. Hinzu kommt das sich ausbreitende Machtvakuum. Eine Kanzlerin, die nicht mehr führt, eine CDU-Chefin, die ihre Partei nicht hinter sich hat und eine SPD, die mit dem Rücken zur Wand steht. Sie sollten Schluss machen. Auch der Reutlinger Generalanzeiger widmet sich dem Tauziehen in der Großen Koalition.
Spätestens seit dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl in Thüringen ist vielen CDU-Abgeordneten klar, dass ein Weiter-so keine Zukunftsoption ist. Denn das Führungsproblem der Union mit einer Bundeskanzlerin auf Abruf und einer beschädigten Parteivorsitzenden wird durch Warten nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, das Stimmengewirr nimmt zu. Jetzt ist Führung gefragt, fordert die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Leider ist von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer genauso wenig zu hören wie von der Kanzlerin. Wer die Koalition weiterführen will, muss Kompromisse durchsetzen, und zwar schnell. In den Stuttgarter Nachrichten ist über die Kosten der Grundrente zu lesen. 3 Milliarden Euro investiert der Bund bis 2025 in die künstliche Intelligenz. Doch die Grundrente kostet in dieser Zeit bis zu 38,5 Milliarden Euro. Mit Altersvorsorge hat eine derart kurzsichtige Politik nicht viel zu tun. Das zweite Thema sind die Flugbegleiterstreiks bei Lufthansa, die die Gewerkschaft UFO für Donnerstag und Freitag angekündigt hat. Der Kommentar in der Rheinpfalz aus Ludwigshafen zeigt wenig Verständnis für den erneuten Streikaufruf. Beide Seiten, Management und vor allem die Gewerkschaften, sollten erst einmal intern Klarheit schaffen, bevor sie ihre Auseinandersetzung wieder auf dem Rücken der Passagiere austragen. Es sieht nicht danach aus, dass Lufthansa sich bereit erklärt, auf die Tarifforderungen einzugehen, schreibt die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Die Zeichen waren mit der Ankündigung, den angekündigten Streik mit juristischen Mitteln stoppen zu wollen, eindeutig. Ebenso wenig dürfte die Gewerkschaft UFO von ihrer Linie abweichen. Schade, denn so ist niemandem geholfen.
Die Presseschau von und mit Caroline Born. Vielen Dank dafür. Und ich empfehle Ihnen noch Fazit, unser Kulturmagazin, jedenfalls das der Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Kultur, nach den Nachrichten, moderiert von Andrea Gerg. Ein Thema dann, Frankreichs bester Roman. Der Prix Goncourt 2019 geht an Jean-Paul Dubois. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg. Kommen Sie gut durch diese Nacht.